Das ist der Polit-Tag, der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden von der SP Kanton Zürich vorstellen. Heute mit dem Thomas Hardegger. Herzlich willkommen zum Polit-Tag. Mein Name ist Raphael Mörgli und ich begrüße heute Thomas Hardegger bei mir. Thomas, herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich, dass ich da sein
kann. Schön, bist du da. Du bist seit 2011 Nationalrat, dort in der Geschäftsprüfungskommission und in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen. Du bist bis 2018 lange Jahre Gemeindepräsident von Rümlang, von Haus aus Lehrer und heute Geschäftsführer. Thomas, die erste Frage ist immer, wer bist du und warum kandidierst du wieder für den Nationalrat?
Ja, mein Name ist Thomas Hardegger, ich komme aus Rümlang und interessiere mich natürlich, wie man Zukunft kann gestalten, Zukunft für unsere nachfolgenden Generationen und insbesondere auch die Stellung der Schweiz in der Welt und welchen Beitrag wir hier leisten können.
Und du hast es schon angesprochen, du sorgst dich vor allem auch um die künftige Generation und eine von den Sachen, wo wir hier natürlich einen grossen Impact haben, ist die Verkehrspolitik. Du bist im Nationalrat eben, wie gesagt, in dieser Kommission. Jetzt ist ja der Nationalrat nicht links, oder? Das kann man, glaube ich, so sagen.
Es ist ja so, wir haben einen sehr schweren Stand mit der rechtsbürgerlichen Mehrheit im Moment. Es sind innovative Projekte, haben praktisch keine Chance. Und das führt dazu, dass wir seit Jahren immer nur Symptome bekämpfen in der Verkehrspolitik. Wir tun immer dann, wenn es ein Überlast gibt auf der Straße, auf der Schiene, in der Luft, dann tun wir halt Kapazitäten ergänzen. Und das ist eine falsche Verkehrspolitik. Wir müssen die Ursachen angehen. Und die Ursachen heisst, uns einmal auch mit der Mobilität und dem Mobilitätsbedürfnis auseinandersetzen. Das würde zum Beispiel heissen, dass man probiert, Verkehr zu vermeiden. Ein Haufen Transporte sind gar nicht nötig. Man wohnt viel zu weit vom Arbeitsplatz weg. Das sind alles Ursachen, die man mit einer gescheiten Verkehrs- und auch Raumplanungspolitik kann begegnen kann.
Man hört ja vielfach, man hat die Leute dazu zwingen, aber du redest jetzt da vor allem von Anreiz. Du bist ja jemand, der sich apropos Zwang für Inland Flugverbot eingesetzt hat oder sich öffentlich dazu geäussert hat. Jetzt gibt es aber auch Leute, die ja Anschlussflüge nutzen müssen. Müssen wir da irgendwie Ausnahmeregeln machen oder wie stellst du dir das vor?
Also mein grosses Anliegen ist, das Formverbot von dem Landflug ist, dass man alle Kurzstreckenflüge auf die Schiene kann verlegen. Und wenn man den Schienenausbau wirklich forciert, dann werden die Haufen Bewegungen gar nicht mehr nötig. Das hat man gesehen in Frankreich, wo viele Destinationen ersetzt worden sind. Es gibt zwischen Hamburg und Berlin praktisch keine Flüge. Es gibt zwischen München und Berlin praktisch keine Flüge. Man kann also mit dem Ausbau von der Schiene sehr viel bewegen. Und dann ist natürlich eine Frage von der Preisgestaltung. Wenn man sogar einen komplizierteren Weg mit Flugzeug, nämlich zum Flughafen und vom Flughafen wieder weg in die City, alles auf sich nimmt, nur weil es billiger ist, dann ist das natürlich ein ökologischer Blödsinn. Und darum braucht es mehr Anreize, es braucht teurere Flüge, damit man kann den Schienenverkehr fördern kann. Und das ist, gerade in der Schweiz sind Inlandflüge überhaupt nicht nötig. Wir haben so ein gut ausgebautes Schienensystem. Der Flughafen Genf und der Flughafen Zürich sind bestens angeschlossen an die Schiene. Also es gibt nicht einmal einen zeitlichen Vorteil. Es ist einzig Bequemlichkeit und der Preis.
Ich glaube, das Problem ist ja immer, dass das viele ärmere Leute trifft. Und die ganze Umweltgeschichte hat immer so ein bisschen den Beigeschmack, dass sich die Reichen dann immer können, das immer noch leisten können. Aber dann die fünfköpfige Familie, die einmal pro Jahr sich irgendwie eine Ferien können leisten mit dem Flug ans Mittelmeer, dass es die dann trifft. Wie machen wir das, dass es eben die Ärmsten nicht trifft bei dem Umbau, den man braucht?
Ja, das ist natürlich eine Frage, was man mit dem Geld macht, das man bei den Flugreisen abschöpft. Wenn man es braucht, um die Steuern der Reichen zu senken, dann ist das natürlich etwas, das Bevölkerung auch nicht mitmacht. Aber wenn man es umverteilt, wenn man schaut, dass Krankenkassenprämien günstiger werden oder auch in den Schienenverkehr steckt, wo auch wieder die ganze Bevölkerung davon profitiert, dann wird das auch breit akzeptiert. Und gerade mit einer Umverlagerung, zum Beispiel auf Gesundheitskosten, Krankenkassen, sieht man, dass an und für sich die Leute mit niedrigen Einkommen mehr profitieren als die, die, weil sie häufiger fliegen, auch mehr Geld abliefern. Da gibt es x Studien, die das belegen. Und die mehr, dass gerade die Ärmeren nachher gestraft werden, das ist natürlich ein beliebtes Mittel, um Angst zu machen, um die Innovationen auszubremsen.
Aber das Problem bleibt ja schon ein bisschen bestehen, dass eigentlich die Reichen, wo man schaut, wie das der CO2-Ausstoß zum Beispiel verteilt ist, wo am absoluten Spitze stehen, dass die sich dann einfach die Sachen weiterhin leisten, indem sie einfach die Abgaben zahlen, weil ein bisschen mehr ist denen ja gleich. Also die können weiterhin wüten und die Ärmeren müssen umsteigen oder umsatteln.
Genau, darum ist es wichtig, oder, dass man die Abgaben so hoch macht, dass nachher tatsächlich eine Umverteilung möglich ist. Aber man muss auch realistisch bleiben. Also die ganz Reichen, die werden nie getroffen werden, die werden einfach viel abgeben. Und man muss auch realistisch sein. Die ganz tiefen Einkommen, die sind auch heute nicht geflogen. Es sind die mittleren und nicht so hohen Einkommen, die eher getroffen werden. Und dann frage ich mich halt immer, wenn man nicht fünfmal pro Jahr Badeferien machen kann, sondern nur einmal pro Jahr Badeferien macht, ob das dann tatsächlich ein Einbuss von der Lebensqualität ist oder eben sich vielleicht nicht andere Ferien ausdenkt, Aktivferien, die vielleicht noch einen gesundheitlichen Impact haben.
Jetzt, du bist auch in der Flughafenpolitik sehr involviert. Dort plädierst du ja klar für einen Abbau der Flüge, von der Lärmbelastung. Aber gleichzeitig ist ja der Flughafen auch ein grosser Arbeitgeber in der Region. Wie tust du das austarieren?
Ja. Jetzt muss man immer sehen, was sind volkswirtschaftliche Nutzen vom Flughafen und von diesen Flugbewegungen und was sind einfach rein betriebswirtschaftliche Ziele, die ein private Flughafen Zürich AG und eine private Swiss auch verfolgen. Wenn man sagt, das Wachstum, das in den letzten Jahren stattgefunden hat, nur Freizeit, Ferienflüge, Pendlerverbindungen sind, dann gibt das keinen grossen volkswirtschaftlichen Nutzen, sondern es gibt hohe Lasten, in dem Gebäude weniger wert werden, weil Gesundheitskosten steigen, Klimaschäden wachsen. Das belastet die Volkswirtschaft. Und das heisst, man muss es stärker am Nutzen für die Gesamtbevölkerung messen und dann braucht es nicht so viele Bewegungen. Und das sind auch nicht Arbeitsplätze, die nachhaltig sind. All die Flüge, die nur wegen der Umsteigepassagiere überhaupt möglich sind ab Zürich, die sind ganz schnell weg, wenn in Frankfurt der Lufthansa-Konzern entscheidet, die Verbindung leiten wir jetzt über München oder die wickeln wir über Brüssel ab, dann sind die Flüge wieder weg. Das sind keine nachhaltigen Arbeitsplätze.
Jetzt, du bist ja in Bern schon lange aktiv in der Klimapolitik, in der Verkehrspolitik. Und was mich jetzt so ein bisschen Wunder nimmt, wir haben jetzt gesehen, ganz viele junge Leute sind auf die Strasse gegangen und demonstriert für eine bessere Klimapolitik. Hat man das wahrgenommen in Bern? Also, hat sich irgendetwas verändert oder nimmst du das wahr?
Also die Klimastreiks haben ganz eine grosse Wirkung. Du hast es gesagt, seit Jahren, seit den 70er Jahren, seit Klöpper Fromm das Buch herausgegeben, Grenzen des Wachstums, ist eigentlich die SP dran, sich auseinandersetzen auch. Was ist qualitatives Wachstum? Was ist Bedrohung auch für die Umwelt und die Erde? Aber wir haben nie Mehrheiten gefunden. Es sind immer die kurzfristige Rendite ist immer im Vordergrund gestanden. Nachfolgende Generationen hat niemand gekümmert. Und jetzt mit dem Klimastreik ist plötzlich Bewegung in die ganzen zu diesen Fragen gekommen. Und die FDP bekennt sich jetzt plötzlich als Grün. Den Tatbeweis müssen sie noch erbringen. Ja. Der ist noch weit weg. Die CVP ist sehr wechselfällig, mal so, mal so. Darum sind Mehrheiten jetzt für eine neue Klimapolitik sind noch nicht automatisch gegeben. Aber die Klimastreiks haben jetzt den Druck so erhöht, dass wir Chancen bekommen, lange gehegte Projekte, die wir immer schon realisieren wollten, jetzt zum Durchbruch zu verhelfen.
Und was wäre so eins von diesen Projekten, oder was denkst du, ist am dringendsten, wo man müsste anpacken? Was würdest du in der nächsten Legislatur sagen, das ist Thema Nummer eins im Umweltthema?
Es sind natürlich all die Sachen, die wir mit internationalen Organisationen mitziehen. Das ist insbesondere Kerosinbesteuerung bei den Flugzeugen, mehr Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr, saubere Auto und so weiter. Das ist alles. Aber ich glaube, wir als Land mit einer ganz hohen Wertschöpfung, auch mit einem hohen eigenen und importierten CO2-Ausstoß, sind da auch verpflichtet, ein bisschen voranzugehen. Mhm. Und wir könnten insbesondere im Gebäudebereich sehr viel leisten, wenn man würde die Erneuerungsquote der alten Liegenschaften erhöhen. Darum habe ich auch einen Vorstoss gemacht, dass Vermieter, wenn sie Energieschleudern vermieten, die Energiekosten nicht automatisch den Mieter weiterverrechnen können. Dass sie, wenn sie ihre Liegenschaften nur minimal energetisch sanieren, die Sanierungskosten auch nicht dürfen den Mieter überwälzen, sondern dass sie einen höheren Anreiz bekommen, ihre Liegenschaften zu verbessern und zu sanieren und auch mit der erneuerbaren Energie zu versorgen. Das hätte einen grossen Klimabeitrag. 40% vom CO2-Ausstoß geht nach wie vor kommt von den Gebäuden.
Gut, jetzt wollen wir dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Thomas, ich habe da ein paar Sätze mitgebracht, die du gerne kannst vervollständigen. Bist du bereit?
Gut.
Bundesbern kann von Räumen lang lernen.
Ja, wie man die Natur in die Siedlungsgebiete hineinbringt, indem die Gemeinde alle Liegenschaftenbesitzer unterstützt, dass die Siedlungen ökologisch aufgewertet werden.
Etwas, was ich gerne perfekt würde können, ist...
Ich würde gerne können mehr Zeit haben, zum Musik zu machen und dann auch noch dazu singen, zum Beispiel Arbeiterlieder.
Zuletzt so richtig hässig gemacht hat mich?
Ja, wahrscheinlich bin ich als Politiker schon zu lange dabei, dass mich wirklich etwas noch hässig macht. Wenn ich merke, dass es mit einem Anliegen nicht durchkommt, dann studiere ich bereits darum, wie kann ich es auf eine andere Art wieder einbringen.
Wenn ich einen Entscheid könnte, undemokratisch durchboxen, dann wäre das?
Ich will keinen Entscheid undemokratisch durchboxen, weil er ist dann nicht nachhaltig, er wird nicht getragen von der Bevölkerung und bei der nächsten Gelegenheit wird er wieder aufgehoben.
Ich möchte jetzt noch auf zwei weitere Aspekte von deiner politischen Arbeit kommen. Das erste ist, du bist ja, wie schon gesagt, auch in der Geschäftsprüfungskommission vom Nationalrat. Jetzt niemand wahrscheinlich außerhalb vom Nationalrat kann sich vorstellen, was man dort genau macht. Mhm. Vielleicht könntest du mal erklären, wie die Arbeit aussieht in der Geschäftsprüfungskommission, was ihr dort so macht.
Also die Geschäftsprüfungskommission hat vor allem die Aufgabe, zu schauen, ob alles gesetzmässig abläuft. Also wir haben regelmäßig jedes Jahr Aussprachen mit dem Bundesrat, wo wir die Geschäfte, die der Bundesrat verantwortet, kontrollieren. Wir schauen, ob die bundesnahen Betriebe gesetzmässig handeln. Das ist von Post, Swisscom, SBB, aber auch die Betriebe, die innerhalb im Bund agieren, Swissmedic zum Beispiel, Skyguide, wie die arbeiten. Und ob man dort allenfalls auch die Leitziele anpassen müssen, das sind Fragen, die wir kontrollieren. Auch Gericht, Bundesanwaltschaften stehen unter unserer Aufsicht und jetzt gerade im Moment ist ja das grosse Geschäft um den Bundesanwalt Lauber, und die ganze FIFA-Untersuchungen. Das gibt sehr viel Arbeit. Es ist aber eine unglaublich spannende Sache, aber sie ist ein bisschen abseits von der Öffentlichkeit.
Weil vieles ist ja auch geheim, oder? Vieles dürfen dir auch gar nicht weiterverzählen und so, oder?
Es gibt viele Papier, wo wir studieren und dann nachhaken, wo vertraulich sind, wo man nicht raus darf. Das bedeutet, es ist manchmal noch lustig zu beobachten, wie zu einem Geschäft alle im Parlament irgendetwas können sagen und Mutmassungen anstellen. Nur die, die sich tatsächlich damit befassen, die dürfen nichts sagen dazu.
Das Zweite ist ja, du bist auf dem Land Gemeindepräsident gsi als SP-Gemeindepräsident. Und das ist ja nicht etwas, wo man viel hört. Warum meinst du, ist das so? Warum hat die SP immer ein bisschen Mühe, auf dem Land wirklich so in auch Exekutivrollen Fuß zu fassen?
Es ist nicht in jeder Gemeinde gleich. Es gibt Gemeinden, da ist traditionell die SP immer in die Verantwortung eingebunden. Es sind auch Gemeinden, die gemerkt haben, es ist einfacher, zum Politik zu machen, wenn die SP dabei ist, als wenn man sie als Opposition muss spüren. In Rümlang hat die SP eine lange Tradition. Das ist mit den Bändlern, die von Rümlang gekommen sind, nachher mit den Genossenschaftssiedlungen, die in Rümlang Raum genommen haben, ist die SP immer vertreten gewesen im Gemeinderat mit mindestens 2 Personen. Und jetzt unter meinem Präsidium sind wir sogar das dritte vertreten gewesen. Das hat uns erlaubt, doch einigermaßen fortschrittliche Politik voranzutreiben. Wenn die Bürgerlichen geschlossen auftreten, haben sie natürlich in Haufen Gemeinden die Möglichkeit, die SP einfach draussen zu behalten.
Wie hast du angefangen? Was hat dich dazu getrieben, wirklich dann in die SP einzutreten und dich auch einzubringen?
Es sind verschiedene Anlässe. Mich hat sicher die Sekundarschule und die Mittelschule auch politisiert. Es ist in die Zeit hineingefallen, wo wir sehr viele Migrantinnen und Migranten aus Italien hatten, Saisonier, die unter unsäglich schlechten Wohnbedingungen gelitten haben, wo kein Familiennachzug möglich war, kein legaler. Ich habe ein Kind gesehen, die nicht haben dürfen zum Haus ausgehen, damit man es nicht entdeckt. Das war ein Teil, der mich politisiert hat, weil ich das sehr ungerecht gefunden habe. Meine italienischen Freunde haben nicht Schulkarriere machen können, weil wir es absolut nicht gefördert haben, auch wenn sie intelligent waren. Und das andere war in den 70er-Jahren die ganze Umweltpolitik, die Frage der Erdölkrise, die sehr viel ausgelöst hat. Das erste Umweltschutzgesetz, das unter SP-Ägide in Bern verabschiedet wurde. Willi Richard, der das Umweltschutzgesetz eingebracht hat und nachher durch die SP nachher auch sehr gefördert worden ist. Das hat mich sehr geprägt und das hat mich in der ganzen politischen Karriere eigentlich immer begleitet.
Gut, jetzt tun wir die ganzen Sachen noch abbrechen auf Ja-Nein. Wir kommen zu den Ja-Nein-Fragen. Es ist schwierig, aber bitte.
Gut, bin bereit.
Sehr gut. Sollte die Schweiz der EU beitreten?
Ja, vielleicht nicht sofort, aber sicher mittelfristig.
Sehr gut. Nächste Frage bitte nur Ja oder gut. Nur Nein.
Also,
gut.
Also aber es, mittelfristig sicher, das darf man zum Ja sagen.
Okay, ja.
Das ist gut.
Ist gut. Willst du einen Impfzwang?
Nein.
Sollen wir 5G-Technologie ausbauen?
Ja, aber so, dass man es gesundheitlich unbedenklich kann installieren.
Gut, ich sehe, du bist da eine harte Nuss. Wir probieren es weiter. Muss die Armee abgeschafft werden?
Ja.
Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus?
Ja.
Sollen wir E-Voting stoppen?
Ja.
Sollen wir religiöse Dispensen vom Unterricht erlauben?
Ja.
Sollen wir Burkas verbieten?
Nein.
Sollen wir alle Drogen legalisieren?
Ja.
Sehr gut. Thomas, das war es schon.
Okay.
Danke vielmals für das Gespräch.
Ist gern geschehen.
Das hat mich natürlich gefreut, dich noch ein bisschen kennenzulernen.
Ja.
Ich wünsche dir alles Gute.
Es bleibt nichts verborgen.
Nein, es kommt alles zum Vorschein, genau. Ich wünsche dir alles Gute im Wahlkampf und dann am 20. Oktober bei der Wahl. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr wollen über den Thomas Hardegger erfahren oder ihn im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf seine Webseite gehen, www.thomashardegger.ch. Das war es vom Polit-Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast.